Deutschlandfunk.
Eure Dozentin stellt eine Frage. Innerhalb weniger Sekunden sind neben euch die Hände oben. Eure Mitstudis, die sind nicht so lost wie ihr.
Und da habe ich dann irgendwie oft das Gefühl, Hilfe, die anderen wissen so viel mehr als ich.
Chantal beginnt zu schwitzen.
Ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass ich dann, ich sag mal, auflege, dass ich dann nichts weiß oder nichts sagen kann und dass vielleicht die anderen dann auch irgendwie denken, okay, warum weiß sie das jetzt nicht?
Von jetzt auf gleich kickt Imposter. Hände hoch, wer es kennt.
Facts und Feelings.
Hello Friends, mein Name ist Charlene Rogall und auch heute versuchen wir, die Ursachen für einen Struggle des Alltags zu verstehen und suchen nach Lösungen, die unser Leben hoffentlich leichter machen. Heute geht's um das Imposter-Phänomen. Ich kenn's auch. Belastend? Nervig? Einen Mix aus beidem? Gleich hier am Anfang. Imposter ist keine Krankheit, das ist auch keine psychische Störung. Es beschreibt eher eine Reihe von Gedanken und Gefühlen. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal.
Es ist ein Phänomen, das viele Menschen betrifft. Und dieses Phänomen ist, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind, immer noch denken, sie sind nicht gut genug und all die Hinweise, all die Beweise für ihre Fähigkeit einfach nicht wahrnehmen können.
Das sagt Imposter-Expertin Michaela Mutig. Später hört ihr mehr von ihr. Wir fragen uns heute, wie ist es, wenn wir uns regelmäßig als Imposter fühlen und eigene Erfolge nicht so richtig checken? Ist das eigentlich eher so ein Frauending? Wir fragen die Wissenschaft. Und wie können wir an uns arbeiten, dass wir das Imposter-Phänomen ein bisschen besser im Griff haben?
Also so generell habe ich halt einfach manchmal das Gefühl, dass ich da bin, also im Studium, wo ich gerade bin, dass das irgendwie hauptsächlich was mit Glück oder Zufall zu tun hat und nicht mit meinem eigenen Können. Und dann hinterfrage ich halt einfach ganz oft so den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Und ich hinterfrage einfach, okay, wie kann es sein, dass ich jetzt hier stehe? Es ist einfach so ein bisschen so eine Spirale in meinem Kopf manchmal.
Chantal ist Anfang 20, im 7. Semester ihres Medizinstudiums. Sie hat also schon ordentlich was weggeackert. Und ihr habt es gerade gehört, sie kennt Impostergefühle nur zu gut. Ich wollte von ihr wissen, woher das bei ihr kommt. Chantal sagt, es sind unter anderem auch negative Gefühle und Erfahrungen, die sich bei ihr ins Gehirn eingebrannt haben.
Also es gibt natürlich auch Situationen, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Praktikum war oder so und es dann wirklich mal Situationen gab, wo ich etwas nicht wusste, was vielleicht jetzt auch wirklich nicht schlimm war oder gerechtfertigt war, dass ich manche Sachen noch nicht weiß. Aber dann, wenn man dann ein schlechtes Gefühl bekommt von der anderen Person, ich glaube, es gibt halt Situationen, die das einfach so ein bisschen verstärken. Und ich glaube einfach, dass ich solche Situationen viel höher Gewichter als Erfolgssituation.
Und ich höre jetzt raus, du kennst diese Gefühle schon, nicht erst seit dem Studium.
Ich muss sagen, in der Schulzeit war das eigentlich nicht der Fall. Da ist es mir viel leichter gefallen, Erfolge anzuerkennen. Da war mir irgendwie mehr bewusst, dass ich gut war, dass ich gute Noten verdient habe und so, weil da hatte ich eher das Gefühl, auch für das, was ich mache, auch belohnt zu werden. Ich würde sagen, das ist erst seit dem Studium beziehungsweise seit der Vorbereitung vom Studium irgendwie so.
Und ist es was, mit dem du offen umgehen kannst, mit diesen Impostergefühlen? Tauschst du dich da mit deinen KommilitonInnen aus oder ist es eher im Verborgenen bei dir?
Ich habe schon das Glück, dass ich mich da austauschen kann. Einmal mit meinen Kommilitonen, aber auch mit jetzt anderen Bezugspersonen. Es gibt schon einige, die das auch teilen. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele in meinem Studium, die das Gegenteil sind, die sich, glaube ich, eher überschätzen. Ich glaube, da ist eine starke Differenz, aber ich kann auf jeden Fall mich gut mitteilen mit anderen. Das macht es dann schon ein bisschen leichter, weil man kann sich dann gegenseitig ein bisschen helfen und bestärken und dann weiß man auch irgendwie, dass man nicht allein ist damit.
Was hast denn du für dich gelernt? Was hilft dir? Vielleicht auch die objektive Perspektive, die Perspektive der anderen mit deinen Gefühlen abzugleichen, wenn du sagst, du bekommst auch so ein bisschen Support.
Ja, also es hilft natürlich auf jeden Fall, die ganze Situation objektiv zu betrachten, weil es ist ja wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt alles nur durch Glück und Zufall irgendwie erreicht hat, weil ich bin jetzt ja im 7. Semester, das heißt, ich habe schon ein paar Prüfungen hinter mir oder auch Examen habe ich schon geschrieben und ich weiß ja auch, dass es gar keinen Sinn ergibt, dass ich hier nur mit Glück sein kann.
Ja, aber dann macht der Kopf wieder Mätzchen und man wird verunsichert.
Ja, voll.
Hier mal kurz Stopp. Lasst uns jetzt von der persönlichen Story zu wissenschaftlichem Input switchen. Der kommt heute von Kai Brauer, Psychologe an der Universität Halle-Wittenberg. Er forscht unter anderem zum Imposter-Phänomen. Kai Brauer sagt, wenn wir auf die Gesellschaft rauszoomen, dann ist es wichtig zu verstehen, in welcher Gesellschaft wir leben. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und da können uns Gedanken wie, was, wenn die anderen checken, dass ich gar nicht so gut bin, echt quälen.
Das geht natürlich besonders dann gut in einer Gesellschaft oder in einer Kultur, wo Fehler verurteilt werden, ne, wo es also einen relativ harschen Umgang gibt mit Fehlern. Ich kann mir schon vorstellen, dass da also die Kultur, die eher einen sanften Umgang mit Fehlern pflegen würde, da vielleicht so einen dämpfenden Effekt insgesamt hätte.
Wie stark jede und jeder von Impostergefühlen betroffen ist, das ist eine persönliche Ausprägung. Es ist eine Neigung in uns. Wenn wir jetzt auf Gruppen gucken, dann trifft es oft Leute, die ausgegrenzt werden, sagt Kai Brauer. ErstakademikerInnen zum Beispiel oder Menschen, die Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben. Meine Annahme, dass Frauen häufiger von Imposter betroffen sind, konnte er so nicht bestätigen.
Lange Zeit dachte man eben, dass es da einen Geschlechtseffekt gibt. Also es kommt auch aus der historischen Entwicklung, weil das wurde ja so Ende der 70er vorgestellt. Da war es ja noch relativ selten, dass Frauen Führungspositionen bekleidet haben. Deshalb hat man lange Zeit gedacht, dass da Frauen eher natürlich betroffen sind, weil die sich tatsächlich eher in dieser Diskrepanz befinden. Mittlerweile wissen wir aus unseren Studien, die jetzt also in Deutschland stattfinden, und ich habe jetzt auch gerade einen Datensatz ausgewertet, da zeigen sich keine Geschlechtseffekte. Also das heißt, Männer sind genauso in der Ausprägung vergleichbar als Population wie Frauen.
Hätte ich so nicht gedacht. Vielleicht reden Frauen aber auch einfach mehr drüber? Also das ist zumindest bei mir so in meinem Freundinnenkreis. Was sind da eure Erfahrungen? Würde mich interessieren, schreibt uns gerne. Mail, WhatsApp, ihr wisst Bescheid. Infos findet ihr in den Shownotes. Chantal teilt das schon auch mit ihrem Umfeld. Habt ihr vorhin gehört. Auch ihren Weg zum Medizinstudium. Da hatte sie echt ein bisschen Schiss. Ihre Leistung war nicht schlecht oder so. Nee, die Impostergefühle haben angeklopft.
Das Medizinstudium ist ja mittlerweile sehr, sehr schwierig, sage ich mal, zu erreichen. Jetzt nur durch den Abischnitt, weil man braucht ja schon Abi von 1,0. Mhm. Das hatte ich nicht. Ich hatte 1,4 und da wusste ich auch schon, okay, das reicht nicht. Dann habe ich ein FSJ gemacht in der Pflege und mich gleichzeitig vorbereitet auf den TMS, also den Test für medizinische Studiengänge. Das ist ein Eignungstest, den eigentlich mittlerweile fast jeder auch schreibt, weil damit einfach die Chancen, einen Platz zu bekommen, stark erhöht sind. Und den habe ich geschrieben, hatte mich auch gut vorbereitet, aber man muss dann leider 2 Monate tatsächlich warten, bis man das Ergebnis hat. Und die Zeit dahin war immer so ein Hin und Her, weil ich irgendwie dann doch nicht wusste, ob es jetzt gereicht hat. Am Ende hatte ich ein ziemlich gutes Ergebnis von 95% und dann hatte ich theoretisch auch zu fast jeder Uni irgendwie die Türen offen. Also ich konnte wirklich fast von allen auswählen, wo ich dann hin möchte. Aber irgendwie, manchmal denke ich noch so, okay, kann das wirklich sein? Wurde mein Testergebnis nicht irgendwie vielleicht doch vertauscht? Da denke ich manchmal noch drüber nach. Aber was halt eigentlich Blödsinn ist, weil ich mich ja wirklich gut vorbereitet hatte.
Ja, aber sagt auch wieder viel darüber aus, was die Psyche so mit einem machen kann, ne?
Ja, voll.
Wenn du sagst, dass du irgendwie nicht so ein gutes Gefühl eigentlich hattest. Ich kann mir vorstellen, du hast es auch mit deinem Umfeld geteilt. Wie haben die denn dann reagiert, als das Ergebnis so gut ausgefallen ist?
Ja, das ist, glaube ich, so eine Situation, die vielleicht öfter vorkommt, dass ich mich manchmal schlechter einschätze, als es war. Und das war vor allem dann doch in der Schulzeit, wo ich dann manchmal dachte, okay, die Prüfung war jetzt doch nicht so gut und dann war es am Ende doch gut. Und dann sind die meisten dann, glaube ich, eher so, oh ja, irgendwie wie immer oder wir haben es dir doch gesagt. Aber manche haben sich natürlich dann trotzdem riesig für mich gefreut, weil es halt einfach so ein Meilenstein dann einfach war.
Voll, und du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Du hast ja nicht mit Absicht getäuscht.
Genau, weil ich fühle mich ja wirklich in dem Moment so und ich habe ja wirklich das Gefühl, dass es vielleicht nicht gereicht hat oder dass es nicht so gut war. Und wie es dann am Ende doch war, das weiß man ja in dem Moment dann nicht.
Chantal sagt, was ihr inzwischen besonders hilft, sind Erinnerungen an Momente, in denen was geklappt hat. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Das ist eine Strategie, die Michaela Mutig auch feiern würde. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychosomatik und coacht Menschen mit Imposterphänomen. Und sie weiß ganz genau, wovon sie spricht.
Ich war selber Betroffene und ich würde sogar sagen, einmal Impostor, immer Impostor. Es gibt immer wieder auch mal solche Gedanken. Mhm. Entscheidend ist, dass wir sie gut im Griff haben, dass wir ganz, ganz schnell auch das abfangen können, wenn dieser kleine Impostor wieder mit uns spricht.
Ich wollte mit Michaela mutig an den Urschleim der Impostergefühle ran und ich wollte auch verstehen, wie sich diese Gedanken auf unser ganzes Leben im Verlauf auswirken können. Da hat mich ihre Antwort erstmal überrascht.
Es kommt wirklich darauf an, was wir glauben. Also wenn wir schon seit Kindheit glauben, dass wir nicht gut genug sind, uns das vielleicht auch sogar schon erzählt worden ist, dann werden wir alles, was wir wahrnehmen, immer so anpassen, dass es zu unseren Glaubenssätzen passt. Mhm. Wenn ich also denke, ich bin nicht besonders gut und dann sagt mir jemand, du bist gut, dann denke ich mir automatisch, der lügt doch nur oder der meint es gar nicht ernst oder der kennt mich doch noch gar nicht. Also alles, was ich erlebe, werde ich so wahrnehmen und so mir erklären, dass es zu meinen eigenen Glaubenssätzen passt.
Was sagt da deine Erfahrung, ich sag mal deine Forschung auch, wie wirkt sich dieses Denken auf Karrierechancen aus?
Erstaunlicherweise erstmal gut.
Aha.
Also wenn wir denken, dass wir nicht gut sind, dann strengen wir uns an, dann geben wir mehr als 100%. Und das wird auch wahrgenommen von außen. Und die Menschen, die solche starken Selbstzweifel haben, die werden erstmal immer besser und die machen Karriere bis zu einem bestimmten Punkt.
Mhm.
Und irgendwann ist aber dann der Druck so groß, diese Angst zu versagen ist so groß, dass diese Menschen dann entweder krank werden oder sie wechseln den Job. Und zwar in einen Job, der weniger anstrengend ist. Also bewegen sich nach unten in der Karriere.
Das ergibt ja irgendwie auch total Sinn, weil ich kenne die Situation auch, dass Menschen in Führungspositionen so Impostergefühle haben und die müssen ja irgendwie dahin gekommen sein. Also als du gerade meintest, ne, erstmal ist das gar nicht so ein Karriereknick.
Ja, und das ist auch der Grund, warum beim Impostersyndrom ja oft die Menschen sehr erfolgreich sind, überdurchschnittlich erfolgreich sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur die Menschen betrifft, die überdurchschnittlich erfolgreich sind, sondern ich glaube, es ist eher umgekehrt. Wir haben erst dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und wir werden dann überdurchschnittlich erfolgreich, weil wir Angst haben, ansonsten zu schlecht zu sein.
Diese Impostergefühle, die sind ja jetzt nicht nur im beruflichen Kontext am Start, sondern eben auch im privaten. Sei es sowas wie, man ist auf einer Party und denkt, oh Gott, eigentlich ist man hier wirklich die uncoolste Person im Raum. Was sind denn so erste Schritte, wie man, wenn Impostergefühle hochkommt, damit umgehen kann?
Was ich sehr, sehr wichtig finde, für mich, für alle anderen auch, ist erstmal dieser Spruch, glaub nicht alles, was du denkst. Es geht als erstes darum, diesen Zweifel, den wir haben, nicht sofort zu glauben, sondern auch mal zu hinterfragen, ist das wirklich so? Bin ich hier wirklich die unbeliebteste Person im Raum, mhm. die unfähigste Person im Team? Und auch sich zu fragen, welche Indizien sprechen denn dagegen? Und wirklich darauf zu achten, wo kriege ich jetzt positive Rückmeldung? Wo freut sich jemand, dass ich da bin? Das ist so erstmal das Wichtigste, die eigenen Überzeugungen mal zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, was in unserem Kopf da vor sich geht.
Mhm. Du hast ja auch gesagt, das kann mitunter ganz tief sitzen, dass wir diese Impostergedanken haben. Wie kann man an diese Grundselbstzweifel ran? Ne? Ich höre raus, in so einem akuten Moment erstmal zu sagen, okay, halt, stopp. Was ist hier dran? Ne, so ein bisschen umpolendes Gehirn. Wie gehe ich an dieses ganz Tiefgründige ran?
Wir brauchen als erstes Zeit und wir brauchen Übung. Ich verwende immer gerne das Bild vom Klavierspielen. Man hat schnell die Theorie kapiert, aber es wirklich zu verinnerlichen, wirklich umzusetzen, das braucht Übung. Und es bedeutet immer wieder und immer wieder, uns unsere eigenen Erfolge zu verdeutlichen, positive Rückmeldungen aufzuschreiben und sich immer wieder auch zu sagen, ja, das bin ich und ich bin anscheinend besser, als ich denke, als ich fühle, weil sich das nach und nach wirklich auch in unser Selbstbild auch auswirkt und wir dadurch ein anderes Selbstbild bekommen. Diese Überzeugung, nicht gut genug zu sein, die müssen wir sozusagen Schicht für Schicht aushöhlen und abtragen.
Mhm. Was glaubst du, ist denn der bessere Weg zu teilen mit anderen, dass man diese Impostergefühle hat? Ich finde, das ist auch mehr und mehr gängiger geworden. Also das, finde ich, kennt man ja inzwischen schon, dass irgendwer sagt, oh, ich habe voll Imposter. Oder würdest du sagen, es würde mehr Sinn ergeben, eher so kleinere Erfolge mal ganz bewusst zu teilen?
Also meine Meinung ist auf jeden Fall, am besten beides zu teilen.
Aha.
Also es muss ja nicht das eine oder das andere sein, sondern schon über die eigenen Selbstzweifel zu sprechen. Erstens mal entlastet uns das ungemein, weil wir uns dann weniger wie Hochstapler vorkommen. Und zum Zweiten, weil wir dann die Möglichkeit haben, erstens mal zu hören, dass jemand anders sagt, du, das kenne ich auch, mir geht's genauso. Das ist so unglaublich entlastend. Und auch Feedback von außen nochmal zu bekommen, im Sinne von, ich nehme dich gar nicht so wahr, du wirst so selbstbewusst und selbstsicher. Das ist immer gut, wenn wir über unsere Selbstzweifel sprechen.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es auch gut, die eigenen Erfolge auch mal zu teilen. Das fühlt sich noch ganz schön schwierig an und dann fühlt man sich so ein bisschen wie ein Angeber. Aber dort, wo wir uns sicher fühlen, bei der besten Freundin zum Beispiel, gemeinsam die Erfolge zu sammeln, zu feiern vor allem, das kann auch enorm hilfreich sein.
Du hast ja auch gesagt, das kann nicht schaden zu teilen, wenn man so Impostergefühle hat. Das hat ja aber auch eine Außenwirkung. Gibt es da für dich Momente, wo man das vielleicht lieber für sich behalten sollte?
Also prinzipiell würde ich immer gucken, auch mit wem teile ich es und wie aufgeschlossen sind Menschen gegenüber diesen Gedanken. Wenn ich zum Beispiel einen Chef habe oder eine Chefin, von dem ich weiß, dass derjenige alles, was irgendwie im Psyche zusammenhängt, total abtut und total, ja, sich vielleicht abfällig darüber äußert, würde ich es vielleicht in dem Kontext nicht erzählen. Auf der anderen Seite, finde ich, können wir durchaus, und da bin ich ja auch ein Beispiel dafür, selbstbewusst davon erzählen und zu sagen, ja, es gibt ab und zu diese Selbstzweifel. Ich weiß eigentlich, dass ich gut bin, aber manchmal fällt es mir schwer. Imposter-Syndrom ist nicht eine Schwachstelle, das ist eigentlich, kann man sagen, ein Gütekriterium. Es zeigt eigentlich, wir sind viel besser, als wir denken.
Ich nehme heute ganz konkret für mich mit, Erfolgstagebuch führen. So eine kleine Streberin-Aufgabe, aber wir schaffen das. Ich finde, das ist auch eine super Aktion, um mit einem Freund oder einer Freundin gemeinsam zu machen. Kleine Erfolge, große Erfolge, sich einfach mal dafür feiern und das festhalten. Also wenn das nichts mit unserem Selbstwertgefühl macht, ciao. Das Team für diese Folge: Anton Stanislavski, Ivy Norti, Jana Niehof, Friederike Seeger, Christiane Neumann und ich, Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören heute.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.